Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute zugeschaltet ist Frau Karin Schulze. Frau Schulze, Sie sind mit in der Leitung?
Ja, ich bin da. Guten Abend auch von mir.
Einen schönen guten Abend. Herzlichen Dank, dass Sie sich zugeschaltet haben. Sie haben sich aus Göttingen zugeschaltet?
Ja, genau.
Hervorragend. Frau Schulze, wir haben Sie eingeladen, um über Transition Town zu sprechen. Sie sind im Verein, Transition Town Netzwerk heißt da, glaube ich, der Verein, und auch in der deutschen Bewegung von Transition Town. Ich frage mal einfach so drauf los, Transition Town, was ist das eigentlich?
Ja, Transition Town, die Transition Town Bewegung ist eine weltweite Bewegung, die sich vor 10 Jahren etwa gegründet hat in England, um Städte, Regionen, Dörfer umzugestalten für eine Zeit, in eine postfossile Zeit, sage ich jetzt mal, eine Zeit vorauszunehmen bereits, die in der es Erdöl und Kohle vielleicht nicht mehr gibt. Es ist eine Bewegung, die im positiven Sinne Nachbarschaften, Gemeinschaften und auch Gemeinwesen umgestaltet, um gemeinschaftlicher und nachhaltiger. Nachhaltiger ist natürlich ein Begriff, der mittlerweile auch auf vielen Ebenen falsch verwendet wird, nachhaltiger zu leben. Naturverbundener und ja.
Das heißt, der Ausgangspunkt der Transition Town war das, was man heute auch die Energiewende nennt. Und wenn ich das richtig verstehe, es war auch ein Ausgangspunkt, und korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch jetzt abgespeichert habe, der Ausgangspunkt, einfach zu sehen, was können wir eigentlich schon jetzt in unseren Städten, in unseren Gemeinden gemeinsam umsetzen, ohne auf eine große Energiewende warten zu müssen. Das heißt, wo ist jetzt schon, wenn wir uns einfach zusammenfinden, Möglichkeit, ganz konkret diese Energiewende einzuleiten?
Ja, genau. Es geht darum, dass wir als einzelne Individuen ja sehr oft im Moment durch die vielen Krisen, die um uns herum in der großen Politik und in der Umweltkrisen und was es alles gibt, dass wir uns als Einzelne natürlich meistens sehr hilflos fühlen und viele Menschen, die ich auch kenne, gar nichts mehr davon wissen wollen, von diesen ganzen Bewegungen, die außen um uns herum sind. Als Transition Town Bewegung sagen wir, wir können uns resilient verbinden. Dieser Begriff Resilienz wird ja oft aufs Individuum bezogen, widerstandsfähig werden. Wir können aber schon jetzt auch als Gruppen, als Gemeinschaften, als Nachbarschaften uns sozusagen resilient machen für Zeiten, in denen es vielleicht nicht so einfach ist. Mhm. In denen es Krisen gibt. In unserem Land gibt es noch nicht so viele Krisen, aber es gibt natürlich Länder, in denen es schon ziemlich viel mehr Umweltkrisen zum Beispiel gibt.
Jetzt finde ich das schon erstaunlich, dass sich hier so eine richtige Bewegung gebildet hat. Und es sind ja, wenn ich richtig informiert bin, so 450 Städte, in denen es eine Transition Town Bewegung gibt. Was ist denn der Motor dessen? Energiewende, viele Menschen sind für Energiewende, viele Menschen sind für eine ökologische Zukunft. Was ist der springende Funke, der diese Transition Town Bewegung doch zu einem attraktiven Motor für so etwas macht? Was ist da das Besondere?
Ja, also wir wissen selber nicht genau, wie viele Initiativen es weltweit gibt. Wir gehen von wesentlich mehr als 450 aus. Wir gehen eher von 4.000 bis 5.000 aus.
Mittlerweile. Okay.
In Deutschland haben wir auf nachgewiesenermaßen 100 Initiativen. Der Motor ist Begeisterung. denke, der Motor ist wirklich Begeisterung, das Gefühl und das Wissen und das Erleben, dass man selber mitgestalten kann, dass man selber als Gruppe und als Gruppe vor allen Dingen, aber auch als Individuum in Verbindung mit anderen Menschen was bewegen kann. Und genau dieses diese Selbstwirksamkeit, die ist total ansteckend. Das merken wir immer wieder.
Dann würde ich gerne, also ich möchte gerne später nochmal einfach auf diesen doch weltweiten Charakter zurückkommen, aber ich würde gerne ganz auf die andere Seite des Themas gehen und Sie einfach ganz konkret nach Göttingen fragen. Sie sind ja auch Teil Transition Town Göttingen, und wenn Sie einfach mal Transition Town Göttingen als Beispiel nehmen, was passiert dort? Was ist das, was da ansteckend ist? Was ist das, was dort begeisternd ist? Und wie soll man sich das praktisch vorstellen?
Ja, kann ich gerne drüber berichten. Wir haben in Göttingen vor 6 Jahren angefangen. Und zwar hat eine Person angefangen letztendlich. Das ist ganz oft in den Städten so, dass eine Gruppe oder eine Person sagt, okay, ich würde gerne so eine Initiative starten. Und die hat diese Person, die war schon aktiv mit ein Projekt Regionalgeld hier in Göttingen. Die hat dann einen Film gezeigt über die Transition-Bewegung in einem Umweltzentrum, hat eingeladen, und es kamen 40, 50 Personen zu dem Film. Danach haben wir darüber gesprochen, und im Film wurden eben Beispiele gezeigt von der Transition-Bewegung. Danach haben wir in kleinen Gruppen über diesen Film gesprochen. Und es entstanden daraus mehrere Treffen, in denen wir begonnen haben, sozusagen zu träumen. Wie können wir, was begeistert jede einzelne Person da an dem Film, und was möchten jede einzelne Person umsetzen? Und daraus sind eben mehrere Gruppen entstanden. Mhm. Ich kann mal ein Beispiel nennen.
Ja, gerne.
Wir haben vor einigen Jahren angefangen mit der ersten solidarischen Landwirtschaft in Göttingen.
Okay.
Es waren auch 2 Personen, die fuhren zu einem ersten Netzwerktreffen, was hier in der Nähe war, und hörten von dem Konzept, dass Höfe, Biohöfe, sozusagen von einer Gruppe Menschen getragen wird wirtschaftlich, und für diese Gruppe von Menschen Gemüse, Kräuter, Kartoffeln und so weiter anbaut. Das hat uns total begeistert, das Konzept, und wir haben gesagt, wir wollen das hier in Göttingen starten, haben eine Veranstaltung gemacht, eine öffentliche, waren dann in der Presse auf der ersten Seite mit der Überschrift Göttingen ist regional, und dann haben wir mit einer Gruppe Leuten und 2 Höfen, 2 Gärtnereien, die sich dafür auf das Konzept begeistert haben, ein halbes Jahr vorgeplant und haben jetzt im 6. Jahr eine solidarische Landwirtschaft. Das heißt, eine große Biogärtnerei baut für 180 Personen Gemüse und Kräuter an, und diese Personen finanzieren quasi den Hof.
Wenn ich da nachfragen darf, diese solidarische Landwirtschaft, das heißt, dass eine Gruppe von Menschen, ich nehme mal an Städter aus Göttingen, sich zusammentun mit einem und in ihrem Fall 2 landwirtschaftlichen Betrieben, einer ist ein Gartenbetrieb, und hier einfach nicht nur ein Warenverhältnis miteinander aufbauen, also es ist nicht nur, dass man hier sich einfach Waren abkauft, sondern dass hier ein solidarisches Verhältnis zwischen den Städtern und diesen landwirtschaftlichen Betrieben entsteht. Ist das so mal die Grundidee?
Genau, das ist die Grundidee, ist, dass Landwirtschaftsbetriebe aus dem Markt quasi rausgenommen werden, dass sie aus dem Markt rausgehen. Die haben eine wirtschaftliche Sicherheit für ein Jahr, weil sich Städter, was meistens sind es Städter natürlich, für ein Jahr festlegen, dass sie einen bestimmten Betrag pro Monat bezahlen. Und der Hof stellt am Anfang von diesem einen Jahr dar, wie viel Geld er wirtschaftlich braucht, legt seine Bilanz offen. Und diese Gruppe von Menschen trägt diesen Hof für dieses eine Jahr. egal wie viel der Hof letztendlich erwirtschaftet.
Wenn jetzt eine
Sturmflut über den Hof hereinbrechen würde und der totaler Ernteausfall wäre, würden wir als Gruppe den Hof trotzdem finanzieren.
Wozu macht man das?
Wozu macht man das? Ja, da gibt es sicherlich verschiedene Motivationen. Es gibt viele Menschen, denen ist es einfach wichtig, gesundes und regionales Gemüse zu essen. Und die Garantie haben sie da auf jeden Fall. Und ganz frisches Gemüse, was auch nicht lange, keine langen Lieferwege hat. Der Hof hat es gemacht, weil er andere Wege ausprobieren wollte, andere Wege der Vermarktung. Er hat vorher auch schon 20 Jahre Läden beliefert und Marktstände gemacht. Und also für mich, ich kann jetzt mal von mir reden oder von den Menschen, die jetzt seit 6 Jahren dabei sind und das mit initiiert haben, die Motivation auch Wirtschaft anders zu sehen.
Okay.
Also so eine solidarische Wirtschaftssystem aufzubauen und regionale Wirtschaftskreisläufe sozusagen wieder zu stärken und vielleicht auch neu zu initiieren.
Also was mir auffällt, Sie haben das Wort vermarkten hier gebracht, dass sich dieser landwirtschaftliche Betrieb anders vermarktet. Mhm. Aber eigentlich macht er ja genau das nicht. Er bringt sich ja nicht auf den Markt. Also wenn man den Markt als etwas versteht, wo man einfach auf einem freien Markt Waren eintauscht, sondern sie gehen persönliche Beziehungen, solidarische Beziehungen ein. Sie haben das ja schon mit angesprochen, diese Gruppe von, ich habe 60 Leuten waren das, habe ich das richtig?
Nein, 180 Haushalte. Also
180 Haushalte, okay.
Das sind sicherlich 250 bis 300 Personen, die dahinter stecken.
Also diese 200 bis 300 Personen, Sie haben das ja vorher kurz angeschnitten, die erklären sich bereit, für ein Jahr mit einer bestimmten Summe diesen Betrieb zu stützen, egal was passiert. Auch wenn jetzt hier einfach sagen die Sturmflut drüber herzieht und die Landwirtschaft einfach zusammenbricht, der Markt und er nichts mehr verkaufen könnte, die solidarische Beziehung ist trotzdem dadurch gesichert. Hier entsteht ja was anderes als Marktbeziehungen. Hier stehen ja solidarische, regionale, menschliche Beziehungen miteinander. Das hat ja neben dem guten grünen Gemüse Auswirkungen auf der verschiedensten Ebene. Ich nehme auch an, dass, ich sage mal, Punkt drauf los, dass sich die Beziehung zu ihrem Gemüse verändert hat. Ich nehme auch an, dass hier auch persönliche, menschliche Beziehungen zwischen Produzenten und Konsumenten entstanden sind und hier etwas sozusagen aus einer abstrakten Marktlogik heraus in ein Netz persönlicher, sicher auch nicht immer unproblematischer, nehme ich mal an, aber doch solidarische Beziehungen entsteht. Ist da was dran an der Vermutung?
Ja, das ist genau so ist das auch, auf jeden Fall. Wir haben dadurch, dass wir direkt den Hof kennen, dass wir die Menschen kennen, die auf dem Hof arbeiten, es gibt regelmäßig Treffen auf dem Hof auch und da kommen auch dann natürlich viele der Mitgärtnerinnen und Mitgärtner, wie wir uns nennen. Es gibt die Möglichkeit mitzuarbeiten, das ist kein Zwang. Es entsteht auf jeden Fall eine Beziehung zu den Menschen, die uns versorgen, die uns ernähren. Es ist eine andere Beziehung auch zu dem Essen. Ich weiß seit 5 Jahren nicht mehr, wie teuer Bio-Möhren sind im Laden. Ein Mitgärtner sagte einmal, wir finanzieren zusammen den Hof und das Gemüse kriegen wir geschenkt. Ein ganz anderer Blick da drauf. Und die Solidarität läuft aber auch zwischen den Mitgärtnerinnen und Mitgärtnern, also zwischen den 180 Haushalten, weil der Hof stellt ja dar, wie das Finanzvolumen sein muss pro Jahr oder pro Monat dann auch. Und dann daraus ergibt sich eine durchschnittliche Summe, die man pro Monat bezahlt. Es gibt aber Menschen, die haben weniger Geld und Menschen, die mehr Geld haben. Das heißt, Letztendlich kann jede Person selber wählen, wie viel sie bezahlt, wenn der Durchschnittswert dabei rauskommt und der hochfinanziert ist. Mhm. Und auch das passiert erstaunlicher, magischerweise klappt das wunderbar, dass wir am Anfang der Saison das hinkriegen, dass genau dieses Geld zusammenkommt für den Hof und die Menschen, die weniger Geld haben, mitmachen können, genauso wie Menschen, die mehr Geld haben. Also die Solidarität funktioniert auf verschiedenen Ebenen. Das ist sehr faszinierend, auch wie das, dass das geht überhaupt, mhm. dieses Experiment gelingt.
Mhm. Das heißt, hier gibt es jetzt nicht nur die Solidarität zwischen, ich nenne es mal Konsumenten und Produzenten, mhm. sondern hier gibt es auch die solidarische Gemeinschaft zwischen verschiedener Kaufkraft der Konsumenten. Wie soll man sich das vorstellen? Gibt es da eine große Genossenschaftsversammlung und jeder mhm. sagt, wie viel er zahlen kann und am Schluss sieht man, ob das, was es braucht, rauskommt und dann redet man einfach weiter oder funktioniert das so oder ähnlich?
Genau. Im Februar ist das meistens, gibt es eine Art Gründungsversammlung für die nächste Saison. Da stellt der Hof sich vor, auch für neue Menschen nochmal das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft vor und stellt vor, wie seine Bilanz, seine Jahresbilanz und seine Planung fürs nächste Jahr und was sich daraus dann eben an einem monatlichen Beitrag errechnet. Dann gibt es die sogenannte Bieterrunde, das heißt, dass Menschen anonym auf kleine Kärtchen schreiben, wie viel sie bereit sind zu geben für einen Gemüseanteil oder für zwei, je nachdem, mhm. wie viel sie brauchen. Ja, und daraus errechnet sich dann, ob der Durchschnitt herauskommt. Dann direkt vor Ort gleich. Es war einmal so, dass es ein bisschen knapp war und dann haben die Menschen alle noch mal ein bisschen nachgelegt und nach einer halben Stunde hatten wir dann alles, war alles klar für ein Jahr wieder. Mhm. Ja, es ist sehr einfach. Ein Experiment, was eigentlich sehr einfach ist. Und was das ganze Denken und Handeln und das Gefühl für ein bestimmtes Produkt oder für einen Teil meines Lebens sehr umkrempelt.
Und ich stelle mir das so vor, wenn ich das versuche, auf einen Begriff zu bringen, was ich hier an diesem Beispiel von Ihnen höre, was mhm. hier entsteht, ist menschliche Beziehung.
Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Und das ist eine andere Beziehung als eine Marktbeziehung, die ja per Definition anonym ist und sich über abstrakte Geldwerte definiert. Und insofern hier auch sozusagen nur das abdecken kann, was hier sozusagen über die Buchhaltung sich definiert. Aber hier kommen ganz andere, einfach die Vieldimensionalität menschlicher Wirklichkeiten. Zum Beispiel, dass es Menschen gibt, die einfach ich sag mal, knapp bei Kasse sind oder andere Dinge, die er in dieser Vieldimensionalität erst dann wahrgenommen werden kann oder man erst dann darauf reagieren kann, wenn man eben genau miteinander in Beziehung steht und auch die Anstrengung unternimmt, miteinander in Beziehung zu sein.
Ja, das ist auf jeden Fall so und es gelingt natürlich auch nicht immer. Das sind eben die, wir sind ja alle in unseren alten Mustern auch drin und das erleben wir eben auch, dass es dann schon Menschen gibt, die, vielleicht wundern wir uns bei einer Abholstelle, dass das Gemüse auf einmal nicht reicht für alle. Also es passieren natürlich auch Dinge, wie im, sag ich jetzt mal, normalen Leben. Es gibt Menschen, die sagen, ach nee, ich möchte aber von dem Gemüse nichts und von dem nichts, weil jeder kriegt natürlich das Gemüse, was der Hof liefert und kann sich das nicht so frei aussuchen, wie als wenn man in den Laden geht. Also das sind alles, das ist ein Experiment. Mit jede einzelne Person begibt sich in ein Experiment und es gibt auch Menschen, die sagen, nee, es ist doch nichts für mich. Mhm. Ich brauche auch im Winter meine Tomaten und meine Gurken als Beispiel jetzt. Das ist symbolisch genannt, aber es ist konkret auch. Die meisten, und ich würde sagen, mindestens die Hälfte ist von Anfang an dabei, seit 6 Jahren, sind wirklich unglaublich zufrieden, also mit diesem Prinzip. Mhm. Eben aber auch, weil sie eben diese Gemeinschaft erleben,
ja,
die Verbindung.
Jetzt finde ich das schon allein faszinierend und wert, darüber länger zu sprechen. Aber Sie haben das ja als ein Beispiel von Transition Town und jetzt auch im konkreten Transition Town Göttingen angesprochen. Wenn ich die Frage so stellen darf, was hat das mit der Transition Town Idee als solches zu tun?
Ja, die Transition Town Idee geht eben über dieses Thema Klimaschutz und Energiewende hinaus, weil die Grundlage der Transition Town Bewegung ist, gemeinschaftlich Nachbarschaften, Gemeinden oder Gemeinwesen gemeinschaftlich umzugestalten. Ich kann ein Beispiel mal bringen. Wir hatten mal ein Seminar in einem Gymnasium in der Oberstufe. Da haben wir auch Transition Town vorgestellt und die verschiedenen Projekte, die es gibt, und haben dann die Schülerinnen und Schüler hinterher gefragt, was hat euch da am meisten angesprochen von den verschiedenen praktischen Projekten. Und es kam dabei raus, das Interessanteste und Spannendste für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen war der gemeinschaftliche Aspekt, dass Menschen gemeinsam was bewegt haben, gemeinsam was in die Welt gebracht haben. Und das ist, glaube ich, wirklich die Faszination dieser Bewegung. Nicht vereinzelt sein E-Auto zu fahren, sondern gemeinsam vielleicht ein Carsharing-Projekt zu starten oder ein Reparaturcafé ist auch ein Thema zum Beispiel. Also Reparaturcafés gibt es in Göttingen mittlerweile, wird auch das dritte jetzt gegründet. Das ist, ja, da gibt es eben, letztendlich ist immer dieser gemeinschaftliche Aspekt wichtig, in Gruppenprozessen Neues in die Welt zu bringen.
Ich muss auch sagen, dass das ein Aspekt ist, der mich hier sehr anspricht. Ich habe mir auch als Stichwort hier niedergeschrieben von dem, was Sie gerade gesagt haben, gemeinschaftlich Nachbarschaften umgestalten. Das ist einerseits sehr einfach, sehr handfest, aber andererseits ist da ja ein Menschenbild oder eine Form des Miteinanderumgehens zu tun, die irgendwie gar nicht so ganz in unsere Zeit zu passen scheint. So in der Hyperindividualisierung unseres beginnenden 21. Jahrhunderts und vielleicht auch deswegen junge Menschen in der Schule, aber auch mich, direkt anspricht, weil da etwas da ist, wo man das Gefühl hat, da werden Probleme grundsätzlich auf eine andere Art angegangen. Also nicht, wie kann ich zum Beispiel jetzt die beste IK-Variante für mich aussuchen oder kaufen, sondern wie kann ich dort, wo ich bin, in der Nachbarschaft, in dem ich bin, in dem Bezirk, den ich bin, in dem Dorf, in dem ich vielleicht bin, gemeinschaftlich etwas ansetzen, das hier auch bis zur Energiewende, aber da geht es ja mit der ökologischen Landwirtschaft, die Sie gerade angesprochen haben, auch über die Energiewende hinaus, wir den Wandel gestalten können. Ich möchte gern auf diese Reparaturcafés noch als zweites Beispiel einsteigen. Ich habe so eine vage Idee, was ein Reparaturcafé ist. Ich gestehe, ich war noch nie in einem Reparaturcafé. Offensichtlich funktioniert es, weil sonst wird es nicht in Göttingen 3 davon geben. Was ist ein Reparaturcafé?
Ja, ein Reparaturcafé ist ein Ort, in dem Menschen sitzen, einmal in der Woche oder einmal im Monat ist es meistens nur ehrenamtlich, die wissen, wie man zum Beispiel kleine elektrische Geräte oder aber auch, es gibt auch Tischler in manchen Reparaturcafés, es gibt in Göttingen auch ein Reparaturcafé für Handys und Smartphones. Da sitzen Menschen, die wissen, wie man solche Dinge repariert. Und es kommen Menschen und möchten gerne, dass kommen mit ihren kaputten Schätzchen an und möchten gerne, dass sie repariert werden, weil sie nicht wegwerfen möchten und nicht gleich wieder was Neues kaufen möchten. Und Das ist in Form von einem Café, wird das in der Regel gestaltet, deswegen Reparaturcafé. Und es geht darum, auch da, dass man gemeinsam hinguckt. Wie kann man denn jetzt zum Beispiel als Beispiel irgendeinen Toaster oder einen Föhn oder sowas auseinanderbauen? Was ist daran eventuell kaputt? Kann man den noch reparieren und so weiter? Und das sind, ja, da kommen ganz viele Menschen hin. Das ist quer durch alle Bevölkerungsschichten. Freuen sich Menschen, dass sie nicht gleich, wenn was kaputt ist, es wegschmeißen und was Neues kaufen wollen. Also auch dieser Blick, der auch wieder was mit Wirtschaft zu tun hat und mit Umweltschutz natürlich. Ich kann Dinge länger nutzen und es gibt Menschen, die helfen mir dabei, dass sie wieder funktionieren. Und das fing auch in Göttingen ziemlich magisch an. Wir haben eine Zeit lang regelmäßig einmal im Monat eine öffentliche Veranstaltung gemacht. Wollten sowieso das Thema Reparaturcafé beginnen und hatten bei einem, wir haben immer einmal im Monat auch zusätzlichen Treffen gemacht für Leute, die interessiert waren an der Transition-Bewegung. Und zufälligerweise kam dann ein Mann, der sagte, ach ja, ich würde gerne mal ein Reparaturcafé starten. Ja, dann haben wir angefangen damit. Ja.
Wieso macht man so etwas? Ich meine, die Schulweisheit, um es so zu sagen, ist, dass mit der hochspezialisierten Produktionsweise, die wir haben, Handys, wenn man das Handy jetzt als Beispiel nimmt, sowieso nur ökonomisch produziert werden können, wenn sie mit billigen Arbeitskräften in hochtechnologischen Betrieben, möglichst noch in China oder vielleicht nicht mal mehr in China, sondern in Vietnam produziert werden. Reparatur zahlt sich eigentlich gar nicht aus, weil es billiger ist, das Ding wegzuwerfen. Jetzt machen Sie das Gegenteil. Wie soll das funktionieren?
Also das Handy-Reparatur-Café, das wird hier in Göttingen von Greenpeace angeboten, von jungen Leuten, die bei Greenpeace aktiv sind. Wir haben da eben Kontakt eben auch zu sehr vielen Gruppen. Wir haben viele Kooperationen mit Gruppen hier in Göttingen. Und warum macht man das? Ja, weil das Unbehagen darüber, dass der Konsum eigentlich immer stärker wird. Das Unbehagen tragen ganz viele Menschen in sich. Mhm. Aber darüber hinaus zu gehen, dann aktiv zu werden. Und es gibt zum Beispiel auch viele Initiativen, die sagen, wir wollen weniger Plastik zum Beispiel nutzen. Mhm. Und es gibt Menschen, die dann sich dafür einsetzen und Projekte starten, was einfach auf Dauer eine ganz tiefe Auswirkung, letztendlich gesellschaftliche Auswirkung hat. Warum macht man das? Ich denke, man macht es, weil man merkt, man will nicht mehr so weiterleben in diesem anonymen, individualistischen, kapitalistischen System, sage ich jetzt mal ganz nett.
Ich habe mir auch das Wort Unbehagen notiert, weil ich schon interessant finde, dass Sie sozusagen als ersten Grund jetzt eben nicht gebracht haben, dass sich vielleicht die Reparatur doch noch auszahlt oder dass das dann doch noch irgendwie vielleicht die billigere Variante ist mit dem reparierten Toaster, Radio, Handy, Computer und ich nehme mal an, auch Tisch beim Tischler, sondern dass das Motiv Unbehagen ist. Mhm. Und woran es mich erinnert, ist, dass ich zum Beispiel auch ein Unbehagen habe. Ich habe so eine Kiste, da liegt so altes elektronisches Zeug von mir rum. Das sind so Handys der letzten Jahre und alles Zeug, von dem ich gar nicht mehr weiß, was man damit richtig anfangen soll. Wegwerfen will ich es auch nicht. Also das würde noch mehr Unbehagen auslösen. Aber einfach das sozusagen herumliegen zu haben, da ist etwas. Das Stichwort dazu ist vielleicht, was man in der Gesellschaftstheorie postmaterielle Werte nennt, ja. Dass mir Dinge, und das scheint uns allen so zu gehen, wertvoll werden, die haben jetzt nicht damit zu tun, das beste, günstige Handy zu haben, sondern dass da etwas mit dem Elektromüll, der dann, wenn ich dann auch noch merke, dass der Elektromüll in irgendwelchen afrikanischen Deponien entsorgt wird und dort auch krasse Umweltrealitäten schafft, dass das alles sozusagen Wirklichkeiten sind, die ja von mir mitgestaltet werden, dass, ja, dass mir das Unbehagen bereitet und dass ich gern irgendeinen Weg finden würde, darauf zu reagieren.
Genau. Und mir fällt jetzt gerade ein, wir hatten letztes Jahr hier eine Veranstaltung, da war Harald Welzer da, eine große Veranstaltung in Göttingen. Und ich fand das toll, dass er sagte, wir müssen einfach andere Geschichten erzählen. Und das ist so ein Satz, der für mich, der ist so in mir drin geblieben, weil ich glaube, es geht wirklich darum, andere Geschichten zu erzählen. Es geht darum, nicht mehr die Geschichte zu erzählen, ich habe das tollste, neueste Handy, sondern es geht darum, eine Geschichte zu erzählen. Ich kann mich mit meinem alten Handy vielleicht wohin begeben und bin damit auch glücklich und zufrieden. Und es geht, glaube ich, um eine andere Art von Zufriedenheit, um Glück und es geht darum, aus diesem Gefühl von Mangel. Ich denke, es geht ganz viel in unserer Gesellschaft, in der alles so individualistisch ist, darum, dass wir aus dem Mangel heraus immer mehr konsumieren, immer mehr den Eindruck haben, wir brauchen immer mehr auf der materiellen Ebene immer mehr Dinge, um vielleicht anderes zu kompensieren. Und die Geschichte zu erzählen, also wenn ich gemeinschaftlich vielleicht ein Reparaturcafé gründe oder wir haben eine Zeittauschbörse auch hier in Göttingen zum Beispiel. Also wenn man gemeinschaftlich Dinge in die Welt bringt, dann brauche ich vielleicht auf der materiellen Ebene nicht mehr so viel Dinge, sondern habe eine Zufriedenheit in der Verbindung mit anderen. Und das ist ein Teil der Transition-Bewegung. Das ist das, was auch diese inneren gemeinschaftlichen Prozesse kennzeichnet. Es geht nicht nur um im Außen Projekte in die Welt zu bringen, sondern es geht um Verbindung miteinander.
Dann lassen Sie mich diesen Impuls aufnehmen. Sie haben ja schon teilweise damit begonnen. Was ist denn die andere Geschichte, die uns Transition Town erzählt?
Ja, Transition Town erzählt uns eine Geschichte einer von Nachbarschaften, von Gemeinden, von Städten, die langfristig lebenserhaltende Strukturen aufbauen, in der alle Menschen einen Platz haben. Und zwar einen Platz haben, in dem sie eine Wertschätzung erfahren, einen Sinn erfahren, eine Sinngebung erfahren können und erfahren, dass sie beitragen können zu gemeinschaftlichen Prozessen, zu gemeinschaftlichen Entwicklungen. Das ist das, glaube ich, was im Moment gesellschaftlich auch diese sogenannte Politikverdrossenheit und so weiter hängt ganz viel damit zusammen, dass Menschen das Gefühl haben, sie können sich nicht einbringen. Es ist natürlich immer auch ein Schritt jedes Einzelnen, das zu versuchen und diesen Weg zu gehen. Und Transition bietet da einfach Räume und eröffnet Räume.
Jetzt haben Sie gesagt, es gibt in Deutschland schon über 100 Städte, wo es Transition Town Initiativen gibt. Welche Beispiele würden Sie denn da nennen? Wo hat Transition Town Wirklichkeiten geschaffen?
Oh, da gibt es eigentlich in jede Transition Town Gruppe hat auf anderen Ebenen, regt auf einer anderen Ebene in ihrer Stadt oder in ihrer Gemeinwesen Projekte in die Welt. Ich kann jetzt mal zum Beispiel Kassel, ist ja nicht so weit von Göttingen weg, da haben wir sehr guten Kontakt zu Kassel. In Kassel gibt es ganz viele Gemeinschaftsgärten. Es gibt ganz viele Gärten in der Stadt Und es wurde die erste das heißt essbare Stadt gegründet.
Aha.
Heißt in der Stadt Gemüse und Kräuter und Obst anzubauen, was alle Menschen nutzen können. Da gibt es in Kassel eine richtig große Bewegung. Und aus dieser Bewegung essbare Stadt, ich glaube in Deutschland, ich weiß, habe die aktuelle Zahl nicht, sind es auf jeden Fall auch über 100 Städte mittlerweile, die sagen, wir haben in der Stadt mittlerweile ganz viele Plätze geschaffen, wo Menschen zusammen anbauen, Gemüse anbauen, Obst anbauen, Kräuter anbauen und jeder, der vorbeikommt, kann sich davon was nehmen.
Ist das so eine gemeinschaftliche Form von Schrebergarten?
Also es war in Kassel, nicht jetzt bei dieser Documenta, sondern bei der Documenta vor 5 Jahren, war das explizit ein Teil auch, dass in der Stadt überall auch mit Paletten kleine Beete gebaut wurden und so weiter. Es gibt es in Form von Schrebergärten, aber es gibt auch einfach in der Stadt an Plätzen, wo man es gar nicht vermuten würde, vor der Stadthalle in Kassel und an anderen Stellen, wo eigentlich kein Schrebergarten ist, Beete und Kästen, in denen essbare Dinge angebaut werden von Menschen, die dort leben.
Und habe ich Sie da richtig verstanden? Das Konzept ist auch so, wenn ich da vorbeigehe und da eine Zucchini in essbarer Größe liegt, die kann ich mitnehmen.
Ja, das geht. Ja, es gibt in dem einen Film über die Transition-Bewegung, wird das dargestellt von einer, das finde ich auch sehr faszinierend, in London gibt es eine U-Bahn-Station, ich weiß jetzt nicht mehr, Kilbury, glaube ich, weiß nicht genau, wie die heißt. Da hat eine Gruppe von Bewohnern, die da um die U-Bahn-Station herum leben, also das ist die U-Bahn kommt, geht dann raus als S-Bahn, haben die auf diesem Bahnsteig quasi, in dem leere Beete waren, bauen die seit einigen Jahren eben Obst und Gemüse und Kräuter an und das kann sich jeder was mitnehmen. Also das ist jetzt ein ganz plastisches Beispiel, wo gut, überall das möglich ist.
Ne? Jetzt würde ich da gern schon ein bisschen den Ungläubigen auch mimen. ist das nicht alles sehr nett, utopisch, idealistisch? Mhm. Wird das nicht alles dann irgendwie zertrampelt von irgendwelchen Hooligans, dann wieder zerrissen? Funktioniert das Ganze? Ist das nicht einfach so eine nette Weltverbesserer-Idee, die letztendlich dann mehr Konfusion als wirkliche Lösungen bringt?
Es funktioniert nicht immer, das ist auch klar. Es ist ein Experiment, das sind Experimente, die natürlich in Göttingen haben wir das Thema gerade bei einem der Gärten in einem Park, der sehr schön gestaltet wurde, der Platz, wo sich eben dann auch Obdachlose und Menschen, die morgens ihr Bierchen schon trinken, da sehr gerne hinsetzen und nicht unbedingt sehr achtsam mit dem Platz umgehen. Mhm. Aber das ist ein Prozess, in den die Stadt dann auch mit einbezogen wird. Das heißt, ich würde nie sowas sagen, dass sowas ein Scheitern ist, sondern es ist ein Experiment und wie können wir damit umgehen und wie können wir diese Menschen mit einbeziehen. Es ist mittlerweile so, dass von der Stadt Göttingen auch Menschen sich da überlegen, wie können wir das auch ermöglichen, dass dieser Platz weiter in der Form gestaltet wird. Ja, man kann natürlich sagen, ach ja, die sind harmlos, die Leute von der Transition-Bewegung, die tun nichts, die bauen eben nur ihr Gemüse da an in der Ecke. Das Ziel aller Transition-Gruppen ist, mit den Städten oder mit den Gemeinwesen, in denen sie aktiv sind, eben auch einen Energiewende-Aktionsplan zu entwickeln. Es geht schon darum, also nicht nur in kleinen Nischen sozusagen glücklich zu sein, sondern auch die Stadtverwaltung mit dahin zu beziehen. Ne?
Da wollte ich Sie auch gerade nachfragen, weil Das sind zugegebenerweise wunderschöne und teilweise auch sehr kraftvolle Nischenprojekte. Eine Energiewende braucht auch die Politik, braucht auch die Verwaltung. Hat Transition Town auch hier Initiativen, die Sie vorzeigen? Gibt es auch hier eine andere Geschichte zu erzählen?
Ja, gibt es auf jeden Fall, ganz klar. Also die allererste Transition Town Gruppe, die sozusagen der Startpunkt der Transition Town Bewegung in Totnes in England, hat ziemlich dynamisch gleich angefangen, die Stadt mit einzubeziehen, die Gemeindeverwaltung der Stadt mit einzubeziehen. Und die haben sehr, glaube nach 2 Jahren, nach der Gründung, einen Energiewende-Aktionsplan zusammen mit der Stadt entwickelt. Und alle Entscheidungen der Stadtverwaltung werden unter diesem Aspekt getroffen. Das ist jetzt in England. Es gibt auch in vielen Ländern auf der ganzen Welt, also es gibt in dem einen Film über Italien Beispiele, wo Transitioner zusammen mit Gemeindeverwaltungen Energiewendeaktionspläne entwickeln. Hier in Göttingen haben wir da auch gerade eine wunderbare Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. Die Stadt hat die Stadt Göttingen will bis 2050 CO2-neutral werden und arbeitet eng mit der Transition Town Bewegung zusammen. Die plant ähnliche Projekte wie die Transition Bewegung mittlerweile in der Innenstadt, um Bürger und Bürgerinnen zu motivieren, selbst aktiv zu werden.
Soll man sich das als eine Art Think Tank vorstellen, wo einfach engagierte Menschen, die einfach andere Denkansätze einbringen wollen, wie Energiewende, eine nachhaltige Energiewirtschaft lokal auch umgesetzt werden kann. Natürlich lokal ist nur ein Ansatzpunkt dessen, was die Energiewende braucht, aber eben auch ein Ansatzpunkt, dass die sich jetzt zusammensetzen mit ihren politischen Vertretern in den jeweiligen Gemeinden und sagen, Leute, wir haben hier eine Idee, wir sind sozusagen auch eine aktive Zivilgesellschaft. Wollt ihr mit uns reden? Wollt ihr unser Know-how, unsere Kreativität hier mit einbringen? Wollt ihr ins Gespräch kommen? Und in diesem Gespräch entsteht etwas, was dann teilweise auch umgesetzt wird und Erfolg hat.
Ja, auf jeden Fall. Das ist allerdings auch unterschiedlich. Das geht teilweise sogar auch von den Städten mittlerweile aus, dass die auf Transition-Gruppen zugehen. Die Transition-Gruppen gehen auf die Städte zu. In Dresden passiert da auch ganz viel. In Nürnberg passiert ganz viel. Hier in Göttingen haben wir jetzt gerade die Klimaschutztage eröffnet, die Stadt Göttingen offiziell veranstaltet. Da war Professor Mujib Latif hier vorgestern, der ist ja sehr bekannt aus Kiel, der so den globalen Blick sozusagen auf den Klimawandel nochmal gebracht hat in seinem Vortrag. Und dann haben wir aus verschiedenen Initiativen vorgestellt, was in Göttingen läuft und was noch alles möglich ist. Also da passieren in Kooperation mit ganz vielen Kooperationspartnern passiert an jeder Ecke etwas. Und es, das ist das auch, was die Transition Bewegung ganz stark ausmacht, dass wir nicht sagen, wir sind jetzt hier sozusagen die Speerspitze irgendeiner Bewegung, sondern fast allen Transition Gruppen ist es ganz wichtig zu kooperieren mit Initiativen und mit Gruppen, die es ja auch teilweise schon seit Jahrzehnten gibt, und zu sagen, wir arbeiten zusammen und wir bündeln unsere Kräfte und wir bilden verschiedene Ebenen ab.
Das erlaubt mir, ein Thema mit reinzubringen, das ich unbedingt hier auch mit in diesem Gespräch haben möchte. Sie haben das auch in einem Vorgespräch, glaube ich, mit erwähnt. Die Transition Town Bewegung hat etwas zu tun mit Permakultur. Permakultur, das muss man, glaube ich, auch noch erklären, was Permakultur eigentlich heißt. Aber so wie ich sie verstanden habe, ist so die Art und Weise, wie einfach verschiedene unabhängige Initiativen miteinander auch ein soziales Ökosystem ergeben, wo jetzt sozusagen nicht hier der große Plan der Revolution da ist, der Plan, wie jetzt die Energiewende zustande kommt, sondern wo hier, ich nenne es mal so, ein Ding das andere ergibt und aus einem gegenseitigen Befruchtungsprozess hier ein sozial-ökologisches Ganzes entsteht, das durchaus anarchisch, aber in Beziehung eben auch organisch ist und dadurch Resultate erzielt. Frage, was hat das mit Permakultur zu tun? Was ist der Grundgedanke? Und vielleicht mal voraus, ist das überhaupt so ähnlich, wie ich es jetzt gerade versucht habe zu denken, wie Sie es meinen?
Ja, okay. Also genau, die Grundlage der Transition Town Bewegung ist die Permakultur. Und naja, da kann man natürlich alleine schon mal mehrere Stunden drüber reden, was ist Permakultur. Die Permakultur wurde entwickelt ursprünglich für einen achtsamen Umgang mit der Erde hauptsächlich. Also es ging um Landwirtschaft, um andere Art zu wirtschaften in der Landwirtschaft, anders anzubauen. Und zwar ohne, das kann man jetzt nicht so schnell erklären. Also letztendlich versucht die Transition-Bewegung, die drei wichtigsten Prinzipien der Permakultur aus der Landwirtschaft herauszunehmen und auch in soziale und gemeinschaftliche Gemeinwesenprozesse einzunehmen. Es geht immer um Achtsamkeit, es geht um einen achtsamen Umgang mit der Erde. Da geht es darum, dass die Erde aber als Organismus auch gesehen wird, mit allem, also auch mit allen Pflanzen und Tieren, die darauf leben und den Menschen natürlich auch. Achtsamer Umgang explizit auch mit den Menschen, das heißt, alle Menschen auch wertzuschätzen, und die Transition-Bewegung sieht sich auch sehr stark als inklusiv, das heißt, jeder Mensch hat seinen Platz auch in der Bewegung und hat einen wertvollen Beitrag in dieser Bewegung, kann einen wertvollen Beitrag einbringen, und es geht um ein gerechtes Miteinander, ein gerechtes Teilen. Das ist auch der dritte Aspekt, wichtigste Aspekt der Permakulturbewegung. Genau, das sind auch Werte, die uns in der Bewegung sozusagen an oberster Stelle stehen. Die andere Frage oder der andere Bereich, den Sie gerade angesprochen hatten, es geht darum, sich zu verbinden mit anderen Bewegungen, und das ist uns auch wichtig. Ich komme ja auch, bin jetzt etwas über 60 und habe nun viele verschiedene Bewegungen in meinem Leben durchlaufen, viele Ismen sozusagen durchlaufen. Und da ging es sehr die meiste Zeit darum, wer hat jetzt eigentlich das richtige Konzept, wer geht den richtigen Weg. Es ging nie darum, wie verbinden wir uns und die Wege zu verbinden miteinander. Und das sehe ich im Moment, ist eine Zeit, in der das aber passiert, dass miteinander gesprochen wird, dass wir uns verbinden mit anderen und daraus auch die Kraft entsteht, wirklich was zu verändern. Ich kann ein Beispiel nehmen, das hat mich wirklich auch sehr berührt. Ich war vor 2 Jahren war in Berlin ein großer Kongress zur solidarischen Ökonomie mit mehreren tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der ganzen Welt. Und da gab es große Foren auch, wo sich Menschen aus verschiedensten Gruppen und Bewegungen getroffen haben, um darüber zu sprechen, wie wollen wir jetzt eigentlich hier in der Welt wirken. Und da saßen in einem Forum, in dem ich drin war, saßen, glaube ich, 60 verschiedene Organisationen zusammen, von Marxismus, Leninismus bis zu Menschen aus verschiedensten spirituellen Gruppen. Und so wie ich das kannte vorher, habe ich gedacht, naja gut, wir werden eine halbe Stunde zusammensitzen und dann feststellen, wir können gar nicht miteinander reden, Und ich habe das erste Mal erlebt, dass wir einen ganzen Vormittag zusammengesessen haben und geguckt haben, welche gemeinsamen Interessen haben wir eigentlich, welche Schnittmengen gibt es, wie können wir uns auch gemeinsam stärken und uns auch wertschätzen. Und das fand ich sehr beeindruckend. Mhm. Und da habe ich das Gefühl gehabt, es ist wirklich, es entsteht gerade eine Veränderung auch.
Das, was ich hier höre, und ich finde das sehr spannend, und das hat auch mit diesem Gemeinschaftsbildenden, diese gemeinschaftlich Nachbarschaften umgestalten, Bild zu tun, weil dieses gemeinschaftlich Nachbarschaften umgestalten, das kann sozusagen im Stadtteil sein, aber das, die Nachbarschaften können ja auch sozusagen weltanschauliche Nachbarschaften oder inspirierte Nachbarschaften sein. Und was ich hier so sehe, ist ein, ich würde es kreativer, dialogischer Wildwuchs bezeichnen. Ja, wo nicht so ein gegebener Kontext vorgibt, was hier wachsen soll, sondern wo aus verschiedenen, durchaus auch gegensätzlichen Impulsen etwas miteinander buchstäblich ins Gespräch kommt und hier die Suche nach Synergie auch Synergie entstehen lässt. Mhm. Und das ist ein Prozess, den keiner plant, den auch keiner planen kann, der sozusagen nur aus dem Miteinander überhaupt entsteht. Der Platz, der kreative Platz ist eigentlich der Platz der Begegnung.
Genau.
Und so habe ich auch, wie ich Ihre Webseite vom Verein, Transition Town Netzwerkverein, durchgesehen habe, das scheint ja auch so eine philosophische Grundhaltung zu sein, wie Sie diese Transition Town Bewegung angehen.
Mhm. Auf jeden Fall, ganz klar. Wie hatten Sie gesagt? Kreativer Wildwuchs.
Kreativer, dialogischer Wildwuchs.
Finde ich einen schönen Ausdruck, auf jeden Fall. Weil es ist eine gewisse Unsicherheit natürlich da, ne? Wenn man ein festes Konzept hat, in welchen Schritten entsteht eine Transition-Bewegung und was ist das Ziel, es gibt eine gewisse Sicherheit. Mhm. Wir leben in einer gewissen Unsicherheit immer. Was kommt denn dabei raus und funktioniert das überhaupt? Das ist eine Übungssache auch, damit klarzukommen. Das merke ich ja selber auch. Wir haben zum Beispiel in unserem Koordinierungskreis, der das Transition-Netzwerk hier in Deutschland trägt, keine feste Struktur, wer da mitmachen darf und nicht mitmachen darf. Wir arbeiten im Prinzip alle ehrenamtlich. Und wir lassen uns auch da auf das Experiment ein, diesen Koordinierungskreis weiter aufzubauen. Er hat Phasen, wo man den Eindruck hat, mal sehen, wie lange das noch gut geht. Und dann entstehen wieder neue Impulse und es geht weiter. Und das ist schon, es erfordert wirklich manchmal ziemlichen Mut, finde ich jetzt bei mir selber auch und bei den anderen, sich auf diese Unsicherheit auch einzulassen. Mhm. Und nicht genau keinen Plan zu haben und nicht zu wissen, in welche Richtung das geht.
Ja.
Das ist dieser Wildwuchs, ja, genau. Ja.
Aber natürlich, um jetzt sozusagen auf die andere Seite wieder zu gehen, das Gefahrenmoment ist natürlich das Moment der Beliebigkeit. Da entstehen so lauter schöne kleine Einzelinitiativen, die mögen auch, ich sag's mal jetzt ein bisschen überspitzt, nett sein. Aber was hält das Ganze zusammen und wo soll es hingehen? Wie gehen Sie mit dieser Spannung um?
Also zum einen haben wir ja regelmäßigen Kontakt in unserem Koordinierungskreis, der das bundesweite Netzwerk trägt. Und wir haben intensive Verbindung zum internationalen Transition Network, was in England organisiert wird, die haben eine sehr gute finanzielle Grundausstattung, die wir gar nicht haben, leider hier in Deutschland, und koordinieren sozusagen die weltweite Transition-Bewegung von England aus. Da gibt es auch einmal im Jahr Treffen, internationale Transition Netzwerk Treffen. Von denen wir kommen immer, da fahren immer 1 bis 2 Personen hier aus Deutschland auch hin. Das heißt, es gibt schon eine Struktur, die wir auch halten, die uns ganz wichtig ist. Es gibt Menschen, die jetzt auch sozusagen mit dem Umweltministerium es geschafft haben, dass es eine Förderrichtlinie gibt. Es gibt Förderungen jetzt in relativ hoher Summe, haben viele Transition-Initiativen Förderanträge gestellt, um ihre Projekte auch finanziert zu bekommen beim BMUB. Also da passieren auch ganz viel auf der strukturellen Ebene Dinge. Ne? Also es ist eine Verbindung von die Strukturen nutzen, die Strukturen auch zu verändern und trotzdem diesen kreativen Wildwuchs auch zuzulassen. Ja, genau.
Weil wir auch schon ziemlich am Ende unserer Sendezeit sind, ja, würde ich gern ein wenig ins Visionäre gehen. Wenn die Transition Town Bewegung sich so entfaltet, wie Sie hoffen, welches Bild sehen Sie in 5 Jahren?
Dann sehe ich ein Bild mit einer wunderbaren Verbindung zu anderen Bewegungen, wie zum Beispiel Gemeinschaftsbildungsbewegung und Foodsharing. Also es gibt ja viele Bewegungen, die in ähnlicher Richtung unterwegs sind. Dann sehe ich da ein Netzwerk, was an Stärke und Kraft gewonnen hat und was auch im öffentlichen Bewusstsein viel stärker einen Raum bekommen hat, sodass Menschen, immer mehr Menschen sehen, ah ja, ich kann ja doch was tun. Ich kann was verändern und sich allmählich, 5 Jahre ist ja nicht viel, sich allmählich also da auch eine Bewusstseinsveränderung im Breiten in Bewegung setzt. Mhm, genau.
Weil was mich inspiriert, was mich auch an diesem Gespräch inspiriert, ist natürlich, das, was Sie machen, hat auch mit Ideen zu tun. Und Ideen leiten auch sozusagen ihre Initiativen. Aber die Kraft kommt, so nehme ich es zumindest wahr, einerseits aus der Tätigkeit, also dieses sozusagen, ich kann was tun, und andererseits aus dem in Beziehung gehen. Mhm. Ja. Das heißt, diese Doppelheit von ich kann ja, also ich muss nicht irgendwie depressiv oder glücklich oder was auf meiner Couch sitzen, sondern ich kann was tun, und das ist wirklich auch konkret und auch heute Morgen möglich. Und was passiert in dem Augenblick, in dem ich so meinen Elfenbeinturm, was auch immer mein Elfenbeinturm sein mag, verlasse und einfach in Beziehung neue Möglichkeiten aufbrechen lasse, einfach dadurch, dass wir zusammenkommen und zusammen Dinge ansprechen, die keiner von uns so denken hätte können. Genau. Und das ist etwas, also ich will da jetzt wirklich nicht den großen Ideen und den Visionen die klein machen, weil ich glaube, solche Ideen sind wichtig. Transition Town ist ja als sich auch eine Idee, aber korrigieren Sie mich, wenn ich hier falsch liege. Die Kraft liegt in diesem aus dem Tätigsein und aus dem Zusammenkommen lernen können.
Ja, ja, das ist auf jeden Fall, das ist ganz klar. Das ist daraus schöpfen wir auch immer wieder die Kraft. Wir sagen, es kommt, wir träumen zusammen, wir planen und handeln und wir feiern zusammen.
Jetzt mal angenommen, dass wir vielleicht einen oder anderen unserer Zuhörer auch inspirieren konnten und er oder sie meint, da würde ich gerne ein bisschen mehr hören wollen, sehen wollen. Wir leben in einer Zeit, in der man das sehr schnell auch am Internet tun kann oder vielleicht gibt es auch andere Zugänge. Was würden Sie empfehlen?
Wenn Zuhörerinnen und Zuhörer mehr erstmal sehen möchten, dann können sie gerne die beiden Filme, die es frei zugänglich gibt, sich einfach mal anschauen. Die heißen Intransition 1.0 und Intransition 2.0. Oder eben über unsere Webseite.
Sehe ich das richtig, dass diese zwei Filme auf YouTube...
Einer ist auf YouTube und einer ist auf Vimeo.
Auf Vimeo, okay.
Genau. Und dann gibt es unsere Webseite. Darüber kann man auf jeden Fall mehr Informationen bekommen. www.transition-initiativen.de. Und dann auch gerne an info@transition-initiativen.de gerne mal eine Mail schreiben, dann gibt es auf jeden Fall eine Antwort von uns.
Ich nehme diese E-Mail-Adresse, falls man sich die jetzt nicht gemerkt hat, die ist auf der Webseite transition-initiativen.de sicher auch irgendwo ersichtlich.
Auf jeden Fall, genau.
Frau Schulze?
Einfach nach dem Motto, einfach jetzt machen. das zweite Buch, der deutsche Buch der Transition-Initiativen. Kann man einfach anfangen.
Hervorragend. die Sendezeit ist auch schon um. Herzlichen Dank. Ich fand es sehr spannend. Und ich glaube, dass solche Initiativen auch, ich sag mal, unsere Seelenlage verändern. Also es ist etwas, einfach die Tatsache, dass Dinge möglich sind, gemeinsam möglich sind. Ich glaube, dass den Aspekt haben wir gar nicht angesprochen, aber ich finde ihn auch wichtig, dass der uns auch seelisch, dass der seelisch bedeutsam ist, weil hier ich spüre ihre Freude dran, dass sie das machen. Und ich nehme mal an, dass das ein großer Teil dessen ist, was die Leute hier auch zusammenbringt.
Auf jeden Fall, das wäre noch ein zweites Gespräch, der innere Wandel und welche Auswirkungen
genau. Ist
auf unser Inneres, genau. Ja, es hat mir auch sehr viel Freude gemacht, das Gespräch zu führen.
Herzlichen Dank auch, wer immer hier zugehört hat und vielleicht noch dann auch als Podcast zuhören wird, und einen schönen Abend hier aus Frankfurt.
Ja, einen schönen Abend, Herr Steininger, und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.